Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Leere Gebäude Digital. Nach der Sommerpause, das ist die erste Aufnahme seit etwas längerer Zeit. Und heute haben wir den 16. September, Montag den 16. Und endlich hat es geklappt. Ich hatte es schon viel, viel früher vor, mit dir zu reden, Ulrike. Mhm. Du bist die erste Frau im Podcast und eigentlich nicht nur deswegen, sondern wir hatten es irgendwie auch früher schon vor, miteinander zu sprechen. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Die Vorlesungen sind noch nicht dran, deswegen haben wir beide ein bisschen mehr Luft. Du bist auch an der Hochschule Koblenz tätig mittlerweile als Professorin für ein Gebiet, was du uns näher gleich erläuterst. Du bist auch nicht die typische Bauingenieurin, bist relativ weit erstmal vom Titel entfernt vom Bauingenieurwesen, so vom Begriff her zumindest. Insofern bin ich selber gespannt. Ich werde, glaube ich, sehr viel selber Neues lernen über dich. Die Hörer sowieso. Und insofern hätte ich die Bitte, dass du dich ganz kurz selber vorstellst.
Ja, mache ich gerne. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Du hast das schon gesagt, ich bin hier eben als nicht Bauingenieurin, sondern ich bin Landschaftsarchitektin von Hause aus. Habe auch 25 Jahre mein eigenes Büro gehabt, ein Partnerschaftsbüro in Kassel. Mir war es immer wichtig, selbstständig zu arbeiten. Dann, wie die Berufswege so gehen, bin ich halt irgendwie nach Koblenz gekommen und bin letztendlich eben hier an der Hochschule gelandet in diesem Fachbereich. Und mein Lehrgebiet ist hier Raum- und Umweltmanagement. Mhm. Also eigentlich so ein Stück, so ein Zwischengebiet zwischen dem, was ich in meinem ganzen Berufsleben gemacht habe. Nämlich immer zum einen die Nahtstelle als Landschaftsarchitektin. Natürlich auch zur Stadtplanung und Städtebau und vor allen Dingen viele Aufgabenfelder, die sich überschnitten haben mit allem, was eben mit Verkehrsplanung, mit Ingenieurbau zu tun hat. Mhm. Aus dem Grunde fand ich das auch erstmal ganz spannend.
Ich fand das auch spannend. Also ich habe in Vorbereitung des Gesprächs gegoogelt, was das überhaupt ist. Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur. Okay. Yeah. Und da gibt es ja meistens drei verschiedene Vertiefungsrichtungen, zumindest an den Hochschulen, wo man das originär studieren kann, was ich da so gefunden habe. Insofern klang das auch schon sehr, sehr spannend, gerade so im Bereich oder die Definition jeweils, was ist das Berufsbild, das fand ich ganz spannend. Das ging dann von wir bauen mit Bäumen, so ein Slogan, oder alles, was keine vier Wände und ein Dach hat, das ist unser Gebiet, war auch so eine Definition.
Der ganze nicht bebaute Raum.
Nicht bebaute Raum, auch der soziale Aspekt, der da sehr stark, vielleicht, also weiß ich nicht, bin selber kein Architekt, insofern vielleicht eine sehr viel größere Rolle spielt auch als im Gebäude selbst, ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, ja.
Ja, insofern ist das ganz spannend, auch zu erfahren, finde ich. Jetzt haben wir im Vorgespräch, habe ich schon so ein bisschen erfahren, aber man muss sich dafür ja auch entscheiden, das dann zu studieren. Ganz am Anfang, vor einigen Wochen und Monaten, hast du das ja für dich selber entschieden. Ja. Wie kam das?
Ja, also es ist ja, zum einen ist bei mir tatsächlich sehr lange her, dass ich diese Entscheidung treffen musste. Ich habe Mitte der 70er Jahre angefangen zu studieren, also schon auch eine ganz andere Zeit als heute. Aber wie kam ich zu dieser Berufsentscheidung? Ich bin aufgewachsen im Grunde genommen mit dem Beruf, wobei man schon sagen muss, dass er damals noch ein Stück anders war. Also mein Vater war, damals nannte man das noch Gartenarchitekt, später wurde auch seine Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt. Und er war aber ganz lange in leitender Position, später Geschäftsführer in dem größten südbadischen Landschaftsbauunternehmen, was in meiner Kindheit tatsächlich auch noch ein richtiger Gärtnereibetrieb war. Also eigentlich habe ich die ersten 10 Jahre meines Lebens in der Gärtnerei gelebt. Traumhaft schöner Spielplatz am Rande. Aber insofern bin ich mit Baustellen und mit dem Beruf aufgewachsen. Und wir waren auch wirklich immer sehr vielen eben mit unterwegs und bauen und planen. Und als wir dann irgendwo in der Pubertät waren, war es auch so, wir haben abends die Massenauszüge mitgemacht und. Also irgendwie war das so ein Beruf, den ich immer sehr spannend fand. Wobei ich schon diese Vorstellung hatte, an dem Beruf ist toll, dass er was Kreatives hat, dass man viel draußen ist, dass man gestaltet, aber dass er vielfältig ist, Die Themen, die mich später auch sehr daran interessiert haben, also ich sage mal, früher war er eben noch stärker tatsächlich durch Garten- und Landschaftsbau von meinem Bild geprägt. Und in meiner Ausbildung, im Studium und vor allen Dingen auch im Berufsfeld sind aber ganz andere Aspekte dazugekommen. Also diese Nähe und auch Verantwortlichkeit zu Planungsprozessen überhaupt, zu der Entwicklung unserer Städte heute, natürlich auch noch zu den ganzen Fragen, Klimawandelfolgen und so. Das ist eigentlich alles erst im Studium dazugekommen und dann eben vor allen Dingen im Berufsfeld. Mhm.
War das denn damals überhaupt schon so ein großes Thema in der Stadtplanung, sage ich mal?
Also ich sag mal noch gerade zwei Dinge, auch weil ich an zwei Hochschulen studiert habe. Und da gab es schon sehr unterschiedliche Ansätze und Positionen. Ich habe angefangen mit meinem Studium, da hieß es noch Landespflege, in den Zeiten der Reformhochschulen, aber ich habe in Essen angefangen. Essen hatte damals gerade die Gesamthochschule gegründet, aber mein Studiengang gehörte noch zur klassischen Ingenieurbauschule. Und entsprechend war auch die Ausbildung. Manchmal denke ich heute dran, heute ist es manchmal wieder ein bisschen so, finde ich, weil es gab den Fächerkatalog, es war Schulbetrieb und es war tatsächlich von diesen Themen, also auch dieses integriertere oder zusammenhängendere Denken habe ich da nicht kennengelernt, sondern man lernte einzelne Fächer bis hin zu einem Botanikseminar, wo wir mit Mikroskop Pantoffeltierchen analysiert und gezeichnet haben und sonst was. Damals konnte ich nicht ganz verstehen, warum das, ja. Ich habe nach einem Jahr, weil mir dieser Schulbetrieb nicht gefiel und weil mir auch allerdings zu dem Zeitpunkt, ich komme aus einer Studentenstadt, aus Freiburg, auch das Leben nicht meiner Vorstellung vom studentischen Leben entsprach, in so einer Großstadt wie Essen, im Ballungsraum, im Pott, wo sie alle um eins, wenn die Schule aus war, nach Hause fuhren. Kein Mensch war so weit weg hergekommen wie ich. Waren so zwei Gründe. Deshalb habe ich gewechselt, aber auch, weil ich mir eine andere Art Studium vorgestellt habe und habe dann an der Gesamthochschule in Kassel studiert, die einen völlig anderen Ansatz hatte. Und wir haben dort von Anfang an, also ich habe ein Semester verloren, ich bin praktisch in das Startsemester, im zweiten Semester dann eingestiegen. Wir haben von Anfang an in einer sogenannten O-Phase, Orientierungsphase, mit den Architekten, Stadtplanern, Landschaftsplanern zusammen studiert. Und man hat erst dann angefangen nach Interessenslagen. Die Architekten waren nachher ab dem dritten Semester sehr schnell weg, weil die natürlich sehr viel spezifischer auch Dinge machen mussten. Aber es gab manchmal noch gemeinsame Projekte. Aber wir anderen Stadt- und Landschaftsplaner haben sehr lange und je nach Interessen zusammen studiert. Und erst in diesem Studium ist mir auch noch mal so diese politische Dimension, die in der Planung liegt, so klar geworden. Das war natürlich auch ein Stück die Zeit, ne? So in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Ich habe 80 Diplom gemacht. Da war es eben auch dann ein universitärer Studiengang in Kassel, wogegen es in Essen ein FH-Studiengang gewesen wäre, also ein graduierter Abschluss. Aber vor allen Dingen diese Inhalte, die da sind für mich ganz neue Themen dazugekommen.
Zum Beispiel?
Freiraum in dem Sinne, du hast ja vorhin schon selber Definitionen gegeben. Also wir sagen, in der Landschaftsarchitektur sprechen wir, wenn wir uns mit den innerstädtischen Orten beschäftigen oder auch also mit denen, die im bebauten Zusammenhang sind, sprechen wir ja vom Freiraum. Und da gibt es den privaten und den öffentlichen Freiraum. Und dass es eben nicht nur um Gärten und um Grüngestaltung geht, sondern genau, Freiraum hat eine bestimmte Funktion im gesamten Stadtgefüge, weil das ist der öffentliche Raum. Er hat auch diese grünen und ökologischen Funktionen, aber eigentlich ist er auch der Begegnungsraum. Und wie stark das aber eben, man muss dann dazu sagen, unsere Stadtplanung wird ja auch davon geprägt, dass es um Verwertbarkeit von Grund und Boden geht. Und Freiraum hat keinen wirtschaftlichen Mehrwert. Und das ist für mich vorher irgendwie so gar keine Frage gewesen. Und dass Freiräume häufig einfach nur Vorhalteflächen waren, als disponible Flächen für irgendwelche potenziellen Erweiterungen, ist mir alles erst so im Studium klar geworden. Mhm. Und auch selber auch Freiräume in ihrer ganzen Differenziertheit zu sehen und zu verstehen. Auch da ist für mich mal dann die Schnittstelle zu den Straßenräumen, also das, worüber ich heute mit den Studierenden eben gerne spreche, dass Straße auf der einen Seite natürlich eine Verkehrsfunktion hat, dass sie auch technisch funktionieren muss und so, aber sie ist eben der öffentliche Raum in der Stadt, auf dem Begegnungen stattfinden sollte, müsste, könnte, wie immer man das jetzt so sehen möchte, dass es so der Ort vor der Haustüre ist für die Menschen, die an Straßen leben. Ja? Diese ganzen Funktionen, das ist ein Stück das, was soziale Funktion ist und wie wir Straßen gestalten, hängt natürlich wirklich vom Fokus ab. Ne? Mhm. Und diese Haltung auch, die ist mir einfach total wichtig geworden. Und in meinem Büro später haben wir natürlich ganz viel genau in dem Bereich gearbeitet. Ne? Mhm.
Bevor wir da, also da fallen mir sofort Punkte ein, die mich interessieren würden, würde ich ein bisschen nach hinten schieben, nochmal zum Studium. Kassel gibt es ja heute noch, also wenn ich das gegoogelt habe, wie du dich nennst, wie du dich schimpfst, taucht Kassel sofort auch auf. Ja. Auch sehr prominent, auch mit einigen Videos, die man sich angucken kann. Mit dieser immer noch, ich glaube, die arbeiten immer noch nach dem Prinzip.
Nicht ganz, aber.
Also zumindest so dargestellt. Mhm. Dieses sehr stark zusammenarbeitenden und nicht auf Fächer beschränkten, sondern weiche Ränder haben. Also das zerfranst dann so an den Fachrändern. Mhm. Das hat dir ja sehr gut zugesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt bist du selber hier im Fachbereich tätig, versuchst das wahrscheinlich genauso zu handhaben, was du unterrichtest oder ist das heute eigentlich, sind es andere Randbedingungen und es ist gar nicht mehr so möglich hier, so offen zu halten?
Ja, erstmal würde ich sagen, es ist so, wie ich studiert habe, ist nicht mehr möglich. Das ist seit Bologna auch nicht mehr möglich.
Bologna-Prozess. Als Bologna-Prozess wird eine auf europaweite Vereinheitlichung von Studiengängen und Abschlüssen sowie auf internationale Mobilität der Studierenden zielende transnationale Hochschulreform bezeichnet, die auf die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums gerichtet ist. Der Begriff geht auf eine 1999 von 29 europäischen Bildungsministern im italienischen Bologna unterzeichnete politisch-programmatische Erklärung zurück.
Ja, denn ich muss dazu noch mal sagen, diese Phase, in der ich studiert habe, war wirklich so eine Experimentierphase. Kassel hält vieles davon tatsächlich auch noch, aber natürlich nicht so, wie wir das damals gemacht haben. Bei uns, wir haben Projektarbeit gemacht. Das war das Wichtigste im Studium. Und unsere Projekte waren groß und gingen über ein ganzes Jahr, also immer über zwei Semester. Und wir haben diese Projekte in der Regel mit ungefähr 30 Leuten bearbeitet, und man hat fast alles, was man lernen musste, an diesen Projekten abgearbeitet. Mhm. Weil da haben sich ja einfach Fragen draus ergeben und man musste sich schlau machen. Und wir waren eben auch es gab, wie gesagt, diese O-Phase, das war erstes, zweites Semester, die haben wirklich Eigenes gemacht. Aber ab dem dritten Semester konnte man bis zu denen, die kurz vorm Diplom waren, eigentlich alle Studienjahre finden in diesen Projekten. Und insofern haben wir auch voneinander gelernt.
Also es war auch semesterübergreifend.
Es war semesterübergreifend, disziplinübergreifend und semesterübergreifend. Und sowas ist heute nicht mehr möglich. Und das ist auch alleine aufgrund der Vielfalt der Module, glaube ich, in der Form nicht möglich. Was ich mir schon vorstelle oder auch vorstellen kann, ist, dass man dieses Thema der Projektarbeiten ausweiten könnte. Ne? Weil ich finde, das beobachte ich hier ja auch, hier sind ja auch Studierende, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Vorerfahrungen. Der eine hat schon eine Bauzeichnerausbildung gemacht. dann arbeiten sie in Büros und so. Und was hier auf der Strecke bleibt, für meine Wahrnehmung, ist dieses, dass die voneinander lernen. Mhm. Wenn es gut ist, wenn sich Gruppen bilden und die können in Lerngruppen sich finden, dann machen sie das sicher auch ein Stück. Ne? Mhm. Aber so in der Projektarbeit ein Stück voneinander lernen, das beobachte ich nicht. Da gehen die alle eher sehr ökonomisch ran. Mhm. Wer das eine schon kann, der macht halt das. Ne? Und da profitiert kein weiterer davon, habe ich den Eindruck.
Ist ein spannendes Thema. Aber ich glaube, das wäre zu groß, um das jetzt hier zu diskutieren. Ja. Und insofern würde ich mich jetzt noch dafür interessieren, ob es jetzt während deines Studiums, mal abgesehen von dem Studienortwechsel, nochmal so eine Situation gab, dass du gesagt hast, das ist jetzt hier irgendwie, was mache ich hier, ist das überhaupt richtig für mich? Oder warst du eigentlich von Anfang an, dass du sagst, das ist das Richtige und super?
Nein, ich habe tatsächlich auch eine große Krise mal dazwischen gehabt. Ich habe dann auch mal ein Urlaubssemester gemacht und in dem Semester aber als studentische Hiwi bei meinem einen Prof, der gerade Forschungssemester hat, bei dem habe ich dann gearbeitet. Also ich habe da nicht dieses Semester rumgehangen, sondern ich hatte so das Gefühl, ich muss ein bisschen aus dem ganzen Betrieb mich mal rausziehen. Und diese Krise war, glaube ich, schon auch ein Stück deshalb, weil diese Palette, womit wir uns befasst haben, die wurde natürlich tatsächlich sehr groß bis in die Stadtplanung rein. Und das hat schon auch mein, ich glaube, ein bisschen, also schon eben familiär geprägt, aber vielleicht auch ein bisschen naives Berufsbild, durchaus auch etwas ins Wanken gebracht. Und dann wusste ich nicht so ganz genau, ob ich das eigentlich alles auch überhaupt dann bewältigen kann, wo ich denn da so hin will. Weil das ist so ein Stück auch dieser Spagat. Ne? Ich habe das Glück gehabt, dass ich eben in Essen, ich habe bestimmte Grundkenntnisse vermittelt bekommen. Wir haben Vermessung gemacht, wir haben Pflanzenkunde gemacht. Wir haben auch angefangen zu zeichnen und so. Das gab's alles in Kassel nicht. In Kassel hat man Riesentexte geschrieben und Bücher gelesen und praktische Projekte sehr wohl gemacht. Aber das Zeichnen, das habe ich mir selber beigebracht. Ich hatte eine Freundin, die war Architektin, mit der konnte ich immer gut, ne, mit der das abstimmen, wie mache ich das. Als wir später das Büro aufgemacht haben, war das eben auch so. Jeder konnte irgendwas. Wir haben das voneinander gelernt. Und was ich mir immer gesagt habe, was an diesem Studium aber für mich das Wichtigste war, wir haben einfach dadurch gelernt, wie wir uns Wissen aneignen. Wir haben darauf vertrauen können, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und trotzdem gab es, wie gesagt, diese Krise, aber nach dem Semester, wo ich da diese Pause gemacht habe, wo ich auch so ein bisschen für mich irgendwie mich sortieren konnte, da habe ich weitergemacht. Und da war irgendwie dann schon auch ganz klar, dass das richtig ist. Dann haben wir uns auch so als Gruppe gefunden, mit der wir dann auch das Büro ja aufgemacht haben.
Zu welchem Zeitpunkt war das, dieses Urlaubssemester?
Das Urlaubssemester war, achten Sie mich, ich muss gerade überlegen, das war, glaube ich, so ein, vielleicht anderthalb Jahre vor meinem Diplom. Mhm. Also es war schon eher in der zweiten Hälfte des Studiums.
Ja, ja. Und der Grund war aber mehr oder weniger sozusagen die wirklich die Orientierung oder das setzen zu lassen, die also Eindrücke setzen zu lassen.
Ehrlicherweise muss man sagen, kamen zwei Dinge zusammen. Man hat ja auch immer noch ein privates Leben. Und auch da gab es durch eine Trennung, ich habe sehr früh geheiratet gehabt, ne? Durch eine Trennung natürlich so eine Frage, was machst du eigentlich? Mhm. Und ist das alles richtig? Und warum musst du eigentlich als junger Mensch diese Ehe wieder wegschmeißen, so ungefähr? Und parallel dazu aber dieses mit dem Studium, das hat sich, glaube ich, gegenseitig so verstärkt. Eigentlich heute würde man sagen, war das eine Art Identitätskrise, ja. Ich komme aus einem sehr behüteten Zuhause und irgendwie habe ich mich plötzlich selber völlig alleine gestellt und auch rausgestellt. Mhm. Und das habe ich in diesem Jahr, glaube ich, für mich sortieren müssen und finden müssen. Und insofern hat mir das gut getan.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine sehr, sehr wichtige und im Nachhinein auch eine sehr erfahrungsreiche Zeit dann gewesen. Ne?
Ja,
war es. Als wenn man einfach so durchmacht und irgendwann kommt man wahrscheinlich, kommt jeder an den Punkt und muss diesen Schritt machen, ne? Genau. Oder kommt in so eine Krise.
Ja, genau. Und es gab dann an der Stelle, auf der einen Seite ist es so toll gewesen, dass mein Vater diesen Beruf auch hatte. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber, ich sag's mal ein bisschen hier in Anführungszeichen, ne, salopp, immer wieder auch Pamphlete verfasst, die so den Berufsstand kritisiert haben. Ne? Also so Gartenschauen sind dafür das allerschönste Beispiel. In der Zeit war es eben so, die haben eigentlich immer nur Blümchenschau gemacht und sich nicht irgendwie auch weiter positioniert. Und da hatten wir auch oft heftige Diskussionen. Aber ich glaube, wir haben ziemlich gut beide auch voneinander gelernt. Also war nicht immer ganz einfach. Mhm. Also insofern, wenn ich jetzt so sage, ne, da ging meine Ehe in die Brüche. Ich selber hatte so meine Zweifel und hatte dann auch noch so diese inhaltlichen Differenzen. Das gab keine großen Streitereien, aber trotzdem war das auch was von sich abkoppeln. Ne?
Bei Gartenschau fällt einem natürlich dann auch die Buga hier ein in Koblenz. Ne? Da warst du ja auch mitbeteiligt. Ja. Aber das kommt ja chronologisch ein bisschen weiter hin.
Genau, können wir nochmal drauf zurückkommen. Aber darf ich dazu was sagen? Klar. Weil da gibt es schon so eine Geschichte mit meinem Studium und Kassel. Weil als ich da hinkam und wir diese O-Phase durch hatten, war die erste Projektarbeit, die ich gemacht habe, Kassel hat 81 eine Gartenschau gehabt. Mhm. Und in den 70er Jahren wurden ja die ganzen Vorarbeiten gemacht. Das wurde der Wettbewerb ausgelobt. Und unsere erste Projektarbeit war ein Gegengutachten. Also wir haben uns im Studium damit auseinandergesetzt, was eigentlich Aufgabe von solchen Gartenschauen sein könnten. Und haben diese These aufgestellt, eine Gartenschau darf keine Blümchenschau sein. Sie muss einen Beitrag, Motor zur Stadtentwicklung leisten. So hieß unsere Dokumentation, nach die wir am Ende gemacht haben. Und da haben wir ziemlich viel Wirbel mitgemacht. Und insofern war ich auch Gartenschauen gegenüber eher sehr kritisch eingestellt. Das hat sich auch gehalten, bis ich mich dann hier mit dem Thema auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, in Koblenz ist das ja genau das Thema Stadtentwicklung. Mhm.
Ganz massiv
und das
auch. Hat,
genau, ne? Also. Und das ist das, was ich ja wollte. Also ich war nicht grundsätzlich gegen Gartenschauen, aber gegen die, die immer nur einen Park nochmal neu vergoldet haben, so haben wir es damals genannt.
Wann war hier die Buga?
Die Buga hier war in 2011. Und 2007 bin ich dann nach Koblenz gekommen. Aber da kommen wir nochmal drauf.
Das ist ja eine interessante Klammer, wenn man so will. Ne?
Genau.
So, jetzt bist du... hast du gesagt, der Krise, dann habt ihr euch als Gruppe gefunden und daraus ist auch dann diese Selbstständigkeit nicht entstanden, aber ich sag mal, die Personen sind dann da klar geworden, mit denen man sich das dann hätte vorstellen können.
Ja.
Und das heißt, es war, muss aber ja dann schon auch eigentlich immer irgendwie der Wunsch gewesen sein, sich selbstständig zu machen? Fragezeichen. Oder kam das dann erst im Laufe der Zeit oder ist das der Standardweg jetzt?
Nee, das ist es nicht. Also für mich ging es, glaube ich, damals weniger darum, mich unbedingt selbstständig zu machen, als die Themenfelder, in denen ich gerne arbeiten wollte. Und ich war von uns Vieren, die wir dann das Büro gegründet haben, auch die Erste, die fertig war. Also ich hatte in so einem Zwischenstudiengang eben studiert. Die waren dann alle einen Jahrgang nach mir, die anderen. Und habe als Erste Diplom gemacht. Ich habe mich auch dann beworben auf Stellen. Parallel haben wir aber immer irgendwie auch schon von sowas eher ein bisschen geträumt. Ne? Und hab aber diese Stellen alle immer abgesagt. Es sind immer irgendwie Dinge dazwischen gekommen. Also ich habe ein Jahr, bevor wir das Büro gegründet haben, habe ich als freie Mitarbeiterin gearbeitet an der Hochschule, in einem Forschungsprojekt, wo da eine Ausstellung draus gemacht wurde und in einem Kollegenbüro.
Mhm.
Und in dieser Zeit haben wir aber mit denen ich das Büro machen wollte, das so ein Stück weiter betrieben. Ne? Und da war dann schon klar, ich möchte gerne selbstständig arbeiten, aber im Team. Ich glaube, vor dieser Frage selbstständig, ja oder nein, stand für mich immer dieses Thema Team. Ich bin ein Teammensch. Ich habe auch nie, also ich gehöre nicht zu denen, die mit Ellbogen irgendwie immer sagen, ich muss hier mein Oeuvre schaffen. Und das ist mir einfach total wichtig gewesen.
Mhm.
Und das haben wir, finde ich, auch als Team relativ gut hingekriegt. Das kann ich dann auch sagen.
Gab es denn diese Rolle Hatte denn von den Vieren jemand diese Ellenbogen? Weil Selbstständigkeit heißt ja, sich durchzusetzen, Aufträge zu akquirieren. Also das stelle ich mir darunter vor.
Das ist es auch, aber das haben wir eben alle gemacht.
Okay.
Also wir hatten im Team zum
sozusagen
Beispiel
die Ellenbogen immer, gehabt.
Ja, und natürlich gab es innerhalb des Büros so im Laufe der Jahre unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Zuständigkeiten, aber letztendlich haben wir schon alle immer unsere Projekte gehabt. Wir haben sie auch alle in der Regel selber akquiriert oder wenn dann einer mal mit einem Projekt irgendwie ankam und bei jemand anderen war es gerade dünn oder hatte Luft, haben wir die natürlich auch verteilt. Wir haben auch an vielen zusammengearbeitet. Das gab es irgendwie alles. Aber mir ist letztens mal durch den Kopf gegangen, wir hatten eine Diskussion darüber, steht auf unseren Plänen der Entwurfsverfasser drauf. Mhm. Also kann einer sagen, das ist mein Projekt gewesen. Inzwischen ist es so. Aber ganz lange Jahre waren wir immer ein Team. Und da stand nicht drauf, das habe ich gemacht, oder dieser gemacht oder so. Sondern die Projekte haben wir wirklich über viele Jahre gemeinsam auch vertreten.
Mhm. Das heißt, gestartet seid ihr dann Ende der 70er?
Wir haben unser Büro 81 gegründet. 81 habe ich Diplom gemacht, 81 haben wir das Büro gegründet. Ja.
Zu viert dann
zu
auch?
Zu viert, ja.
Wie war so dieses, also wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, am Ende des Studiums mich sofort selbstständig zu machen, nach dieser Übergangszeit, hätte ich da schon auch Bammel vor. Also auch wirtschaftlich oder also die ganzen Themen, die dann so auf einen zwangsläufig zukommen.
Ja, es gab so eine Geschichte, die wir uns immer gesagt haben und weshalb wir vielleicht nicht so viel Angst hätten. Also man muss auch wissen, es ist eine andere Zeit
oder
gewesen.
Oder Respekt, sagen wir so.
Ja.
Angst ist jetzt.
Also ich wüsste nicht, ob ich heute irgendeinem Studenten noch raten würde, mache das sofort, weil die Zeiten sind völlig anders. Mhm. Ja. Damals in Kassel gab es nicht viele Landschaftsplanungsbüros. Ja. Es gab ein größeres und sonst so ein paar Ein-Mann-Ein-Frau-Büros. Aber es gab ein Büro von Kollegen noch, die im Jahr vor uns fertig geworden waren. Die haben aber diesen Part der Landschaftsplanung gehabt, sprich die auf der Bauleitplanungsebene und vegetationskundlich und.
Mhm.
Wir wollten ja bauen, wir waren Objektplaner, ja. Und wir haben immer gesagt, was das Einkommen angeht, wir sind alle gewohnt, mit wenig Geld auszukommen.
Ja klar, nach dem Studium ist natürlich, wenn man so will, der beste Zeitpunkt eigentlich dafür.
Genau, deshalb haben wir gesagt, wenn wir das anders machen, wie es viele andere machen, erst arbeiten und so, dann kriegen wir das nicht mehr hin. Mhm. So haben wir wenig Geld und deshalb können wir das einfach versuchen. Und wir kommen natürlich auch aus einer Zeit, wo dieser Kollektivgedanke eine große Rolle gespielt hat. Wir haben uns wie ein Kollektiv organisiert. Wir waren, da gab es in Hannover ganz andere Gruppierungen. Die haben wirklich Planerkollektive sonst wie Nummer 1, 2, 3 gegründet. Aber wir hatten schon ein Stück diese idealistische Vorstellung. Mhm. Wir machen das als Kollektiv. Alles geht durch vier. Hatten aber in der Gründungsphase schon das Problem, dass mein einer Kollege schon eine Familie hatte mit zwei Kindern.
Mhm.
Und natürlich sagte er, so kann ich das nicht mitmachen. Ich würde gerne, aber das reicht nicht für die Familie. Und dann haben wir tatsächlich eine Grundentnahme für jeden gehabt. Und pro Kind gab es was drauf.
Mhm.
Das haben wir ziemlich lange durchgehalten.
Klingt ja fast nach Punkband.
Das war, unsere Steuerberaterin hat auch oft nachher gesagt. Die hat immer gesagt, wie lange wollt ihr das eigentlich noch machen?
Ja.
Und irgendwann ist auch tatsächlich dann, haben wir andere Wege gefunden. Aber das war unsere Startphilosophie.
Mhm.
Und wir hatten eben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Einer kam familiär aus dem Ingenieurbüro. Der konnte alles, was Vermessung und sonst was anging, weil der musste immer auch bei seinem Vater helfen. Ein anderer Kollege hatte eine Gärtnerlehre. Der hatte so dieses Praktische und das ganze Know-how. Ne? Die andere Kollegin kam aus einem selbstständigen Betrieb. Alles, was mit Wirtschaftlichkeit und Buchhaltung, was man ja alles machen muss.
Ja, klar.
Ne? So, und ich denke, ich hatte immer auch diesen entwerferischen Aspekt. Ich hatte diesen familiären Hintergrund. Auch ich habe immer gearbeitet im Studium, in allen Semesterferien. Also mir waren Baustellen auch vertraut. Ne?
Mhm.
Und ich habe sehr früh aber auch angefangen, ich habe gerne diese kommunikative Arbeit, die zur Planung gehört, auch gemacht. Ne? Also irgendwie haben wir uns insgesamt
perfekt ergänzt.
Super ergänzt, ja.
Und wie lange hielt das dann?
Das Büro gibt es heute noch. Altersbedingt schrumpft es gerade und meine Kollegen wollen jetzt langsam auch aussteigen und haben jetzt, wie ich gehört habe, auch endlich zwei Nachfolger gefunden. Also es ist geschrumpft, das Büro. Wir hatten einen Wechsel, eine Kollegin, die hat uns dann nach 8 Jahren oder nach 7 Jahren verlassen, genau. Dann waren wir eine ganze Zeit nur zu dritt und haben dann 4 Jahre später wieder noch einen Kollegen mit aufgenommen, den wir kannten aus dem Studium und der nach Kassel zurückkam. Das und so ja sind wir geblieben.
Extrem außergewöhnlich, oder?
Wir waren, was sagte einer immer, dass wir sind die Viererbande gewesen.
Ja, es ist ja wirklich, ich weiß jetzt nicht, welche Band das ist, die aber eine ganz ähnliche, die immer noch zusammen sind nach Jahrzehnten und auch so diesen Kommune-Charakter hatten am Anfang. Ja. Es ist ja schon ganz anders, ne? Also wenn man jetzt irgendwie von Absolventen hört, ist es ja eher normal, nach 3 Jahren vielleicht das erste Mal das Büro zu wechseln und sowas, ne?
Ja, aber es sind die Zeiten heute natürlich auch anders.
Ja, klar.
Also man muss ja einfach auch sehen, wenn man sich selbstständig macht und auch in so einem Team. Wir hatten natürlich auch so ideelle Vorstellungen von, wir arbeiten nur 35 Stunden, das kannst du aber vergessen. Und bei der Frage, machen wir einen Wettbewerb, ja oder nein, ist dann auch schon so, ist ja einfach nur Investition und viel Arbeit und viel Zeit, will man nicht. Wir haben trotzdem ab und zu welche gemacht, aber keiner war davon begeistert. Und natürlich endet es letztendlich, wenn das Büro Erfolg haben soll, eben doch bei deutlich mehr als 40 Stunden die Woche. Und es ist auch immer dieses, das Büro wächst ja. Wir waren jetzt kein extrem großes, aber wir hatten Zeiten, wo wir um die 20 Leute waren. Mhm. Und du musst dir schon immer überlegen, wo haben wir eigentlich in einem halben Jahr noch die Einkommen her für die hier? Das waren schon manchmal dann auch tatsächlich Belastungen.
Mhm. Und in die Themen seid ihr ja aber selber reingewachsen. Ne? Und insofern passte die Art des Studiums ja auch perfekt dazu.
Genau, genau. Wir haben nichts von HUI vorher gehört oder sonst was.
Ja, und auch wenn ich, den Schritt zum ersten Mitarbeiter, dem ich einen Vertrag gebe und dann die ganzen Sozialversicherungen und dann muss man sich natürlich, klar, Gedanken machen. Mein Ex-Chef hat mir mal gesagt, man kann so 100.000 Euro pro Nase rechnen an Umsatz.
Ja.
An Umsatz, den man so haben sollte, müsste.
Ja. Ja.
Insofern, wenn man dann zu 20 ist und dann 2 Millionen Umsatz machen muss, ist das ja eine Nummer.
Ja.
Und insofern ist das vielleicht gar nicht so ungesund, da reinzuwachsen.
Ja.
Wenn man jetzt nochmal so sich ein typisches Projekt rauspickt, ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Bei einem Hochbauprojekt kann ich mir was drunter vorstellen. Ich glaube auch, dass viele Laien zumindest eine grobe Vorstellung haben, so falsch die auch sein mag. Aber wie ist ein Projekt in eurem Bereich? Wie kann man sich das vorstellen? Ruft dann eine Kommune an oder geht ihr auf Kommunen zu? Wettbewerber, hast du gesagt, war jetzt immer so ein ungeliebtes Etwas. Ich rede jetzt mal ein bisschen. Kein Problem. Mach ruhig.
Wie man an die Aufträge kommt, meinst du, ja?
Ja, wie man an die, zum einen, wie man an die Aufträge kommt, aber auch, wer sind Auftraggeber?
Ja.
Geht das dann auch erstmal über eine Studie los oder wird so klassischerweise gesagt, jeder, der Koblenz kennt und ein bisschen älter ist, kennt noch den alten Zentralplatz und weiß, dass das immer Thema war, kommt dann so eine Stadt auf einen zu und sagt, hast du mal eine Idee, was man damit machen könnte? Also wie gibt es überhaupt so das klassische Projekt? Wahrscheinlich nicht, aber so das Querschnittsprojekt.
Also letztendlich von dem, was du jetzt so aufzeichnest, gibt und gab es natürlich über diese Jahre alles. Ne? Heute laufen natürlich die großen Vergaben alle irgendwie über VOF-Verfahren oder so. Aber jetzt so rückschauend ist es so, dass die Kommunen auf einen zukommen, dass es eine ganze Zeit Angebotsanfragen gab. Also ich würde mal sagen, man muss ja sagen, ich bin jetzt schon seit 2007 aus dem Büro draußen, ja. Aber bis zu der Zeit war es durchaus noch so, es wurden Angebote eingeholt von den Kommunen. Man hat auch Aufträge über die Wettbewerbe bekommen. Man hat aber auch, indem man sich vorstellt, also eines der letzten Projekte, was ich gemacht habe, naja, nicht, aber ich sag mal so, zum Beispiel gehörten ja Schulhöfe auch zu unseren Aufgaben. Das war so eines meiner ersten Projekte, eine ganz spannende. Und kurz bevor ich wegging, ging es nochmal um einen Schulhof für die Waldorfschule, also schon auch ein spezielles Schulhofthema. Ne? Da wurden dann drei Büros eingeladen, die sich vorstellen, die Aufgabenstellung wurde vorgestellt. Und man hat sich mit seiner Erfahrung und auch häufig übrigens auch, wie würde man denn vorgehen? Mhm. Also diese Frage, wie geht man mit so einem Planungsprozess um? Mhm. Spielt ja dabei auch immer eine Rolle. Wie nimmt man eigentlich die Menschen, die damit hinterher leben sollen, mit? Ja. So, in dem Falle haben wir darüber den Auftrag gekriegt, über diese Präsentation. An anderen Stellen hat man irgendwie eine besondere Beziehung zu dem Ort. Mein wirklich letztes Projekt war, das war eigentlich ein ganz spannendes, weil es so alle Phasen, die man in der Planung hat, abgedeckt hat. Da ging es um eine Konversionsfläche in Kassel.
Muss man vielleicht erklären.
Eine Konversionsfläche, sprich es war... In dem Gründerzeitstadtteil in Kassel lag eine alte Kaserne, Bereitschaftspolizeikaserne, die dem Land gehörte. Die Polizei ist abgezogen und da sollten nun Wohnungen entstehen, verdichtetes Wohnen. Jetzt ging es darum, dass dafür ein Rahmenplan erstellt werden sollte und dann auch eben die ganzen Folgeplanungen. Und diese Rahmenplanung habe ich zusammen mit einem Architekten, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, haben wir zusammen den Auftrag bekommen. Wir haben vielen Arbeitsgemeinschaften, je nach, weil natürlich gerade mich hat immer dieser städtebauliche Aspekt auch interessiert. Insofern habe ich sehr viele in Arbeitsgemeinschaften mit Architekten gemacht, wo man also erstmal grobmaßstäblich eben auch ein städtebauliches Konzept entwickelt. Und in der Folge... Das war ein sehr spannendes Projekt in der Folge, aber zum Beispiel haben wir dann die Regie gehabt für die ganze Umsetzung der öffentlichen Räume, sprich der Straßen und der Freianlagen in diesem Gebiet. Bei den Straßen ist dann auch wieder so, macht man in Kooperation mit einem Ingenieurbüro. Da haben wir uns das Ingenieurbüro dazu gehört. Wir haben den Entwurf gemacht, den Gestaltungsentwurf. Das Ingenieurbüro gleicht das sozusagen nochmal an mit den Querschnittsprojekten, Erfordernissen und so weiter im Hinblick auf die Verkehrsbelastung, wobei wir planerisch festgelegt haben, wie viel Verkehr soll denn bitte auf welchem Straßentyp liegen. Und dann hat das Ingenieurbüro die tiefbautechnische Ausschreibung gemacht und wir den Grünflächenteil dazu als Ausschreibung und vor allen Dingen auch das, was vorbereitend erforderlich war, weil wir im Bestand gebaut haben und es auch um das Thema Sicherung von Altbaumbestand ging. Das ist so manchmal eine Schnittstelle, die leider auch an der Stelle dann nicht so wirklich funktioniert hat, weil nämlich dann der Bauleiter des Ingenieurbüros auch nicht auf dem Schirm hat und schon gar nicht die vor Ort, an welche Bäume sie denn bitte überhaupt nicht ran dürfen, dieses Thema des Baumschutzes, dass das wirklich auf der Baustelle ankommt. Ich glaube, es ist heute immer noch ein Thema. Also das war an der Stelle ganz spannend. Ja, aber das ist so ein Projekt gewesen.
Über welchen Zeitraum? Das fände ich jetzt auch noch interessant.
Wir als ich 2007 wegging, war es noch nicht ganz fertig. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, das ist sowas von vielleicht 4-5 Jahren insgesamt gewesen. Also die letzten Abschnitte des Parks, dann die Bauleitung von meiner Planung mit fertig machen, die haben dann meine Kollegen mit fertig gemacht. Ich bin nicht ganz bis zum Schluss da gewesen.
Ja. Das ist ja schon eine Ecke länger, als jetzt ein Gebäude üblicherweise betreut wird. Jetzt mal abgesehen von der Gewährleistungsbetreuung, die ja noch nachläuft. Aber heißt ja dann automatisch, dass man immer auch mehrere Projekte parallel haben muss.
Ja, ja, ja.
Sonst betreibt man es ja nicht in Vollzeit, sondern es reicht ja dann letzten Endes auch nicht, nur ein Projekt zu betreuen. Ja. War das, da spreche ich jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung, ein Problem für euch? So dieses mehrere Dinge gleichzeitig betreuen und eigentlich denkt ja jeder Auftraggeber, er wäre der Einzige. Am Anfang jetzt vor allem, jetzt am Ende hat man die Routine natürlich, klar.
Ja, also nee, am Anfang, weil das ja auch alles so langsam anging, würde ich sagen, war das auch nicht so ein Problem. Dazwischen gab es das mal. Und auch noch mal, als ich dann schon hierher ging, weiß ich noch, dass ich beim Bewerbungsgespräch so gesagt habe, ich würde mich auch total freuen, mal an einem Projekt lange am Stück zu arbeiten, nur eins im Kopf zu haben, wo mir sofort gesagt wurde, bei so einem Projekt wie in der Buga hier in Koblenz hast du 1000 Kleinprojekte. Mhm. Und letztendlich gehört das natürlich bei der Freiraumplanung auch einfach zum Berufsbild, weil in der Regel sind ja unsere Bauvolumen nicht so groß, wie es jetzt bei einem Hochbau ist. Ja? Mhm. Und das sind nicht alle Architekten oder Landschaftsarchitekten kriegen so ein riesen Gartenschaugelände als Auftrag, wo man eben wirklich dann Jahre an einem Projekt arbeitet. Ja? Also insofern ist dieses parallel viel machen zu müssen, viel unterschiedliche Themen, das gehört tatsächlich einfach dazu. Mhm. Und ja, manchmal ist das anstrengend gewesen und ein bisschen viel. Also gerade ich habe natürlich auch immer einen Hang gehabt, den habe ich wahrscheinlich immer noch, schnell schon mal Ja zu schreien. Und ich habe immer sehr viel Unterschiedliches auch gemacht. Also ich wollte immer selber gerne auch bauen. Ich habe ja auch selber Bauleitungen gemacht, ja. Aber ich habe eben auch auf dieser städtebaulichen Ebene gearbeitet und eine ganze Zeit auch, und das habe ich auch sehr gerne gemacht, in der Dorfentwicklung gearbeitet. Mhm. Aber in einer Zeit, als die Dorfentwicklung eben auch noch so angelegt war, dass man vom Rahmenkonzept, wo man dann ja viel mit Bürgern zusammenarbeitet, bis hin zu den ganzen Baumaßnahmen. Also meine erste Kreisstraße, die ich geplant habe, war infolge von so einer Dorfentwicklungsplanung. Und das konnte ich eben dann da auch alles mit umsetzen. Insofern habe ich schon immer diese ganzen unterschiedlichen Phasen eben auch mitgemacht. Und aber eben auch sehr viel mit den Bürgern zusammen entwickelt. Das fand ich, also das, ich wäre jetzt auch nicht, wenn es nicht andere Gründe gegeben hätte, aus diesem Büro weggegangen. Mhm. Das muss ich auch sagen.
An der Stelle.
Schon spannend.
Ja, total spannend. Und da stelle ich mir jetzt mal die Frage, und also ich stelle es dir, nicht mir. Merkt der Bürger das überhaupt? Also versteht er die Sprache, mit der ihr sprecht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß,
also ihr macht euch ja ganz viele Gedanken und ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Und das ist bei Gebäuden ja auch so ähnlich.
Ja.
Und trotzdem, wenn ich jetzt auf den Gebäudebereich das beziehe und man kommt irgendwie in diese ganzen Neubausiedlungen rein und sieht dann doch den gebauten Wahnsinn,
ja, genau.
Frag ich mich dann schon, reden da welche aneinander vorbei?
Mhm.
Und jetzt Zentralplatz in Koblenz vielleicht nochmal rausgepickt, da hat jeder, der den alten kannte, zugesehen, dass er da schnell drüber, wenn möglich, vorbeikommt, weil das für mich als Kind war das ein unangenehmer Ort auch schon. Also das habe ich selber gemerkt.
Ja.
Verstehen die Leute die Sprache des neuen Zentralplatzes oder generell verstehen die eure Sprache?
Also da gibt's einfach erstmal kein Eure, muss man sagen, weil es natürlich viele unterschiedliche Ansätze gibt und wir heute auch in der Zeit leben, wo, finde ich, die Architektur sehr viel kühler geworden ist und das sich in der Freiraumplanung auch widerspiegelt. Insofern, wenn man darüber spricht, ob die Bürger das verstehen, was wir wollen, dann gibt's ja, glaube ich, unterschiedliche Aspekte. Wenn man denen das so einfach so vorsetzt, ich meine, beim Zentralplatz gab's ja schon auch viel Diskussionen. Es gibt welche, die ihn toll finden und die Mehrheit findet ihn eben zu nüchtern, zu kalt, ja. Ich glaube aber, dass man, oder aus meiner Erfahrung, meiner Arbeit mit den Bürgern, ist es natürlich ein Stück anders gewesen. Wir haben oft Dinge zusammen entwickelt. Und auch da ist es nicht so, man darf die Bürger nicht einfach fragen, was wollt ihr? Das ist nicht die Art der Bürgerbeteiligung. Man muss schon, finde ich, fachlich immer eine Position auch dazu beziehen. Und man muss auch unter Umständen in Kauf nehmen, dass man eben nicht alle Bürger dann hinter sich hat. Ne? Das ist, finde ich, schon auch eine ganz wichtige Erfahrung. Aber man muss es halt auch begründen können und man muss, finde ich, mit ihnen durchaus ein Stück kommunizieren und versuchen, sie auch da abzuholen, was ihnen wichtig ist, ja. Und das ist vielleicht am Zentralplatz dann nicht unbedingt passiert, weil ich würde mal sagen, es ist ja eher eine politische Entscheidung auch gewesen und keine Ahnung, was die, wenn, man kann auch nicht sagen, man kann das so machen, wie die Bürger das wollen. Das wollte ich nur damit sagen. Da gibt es nochmal, das ist ein großes Spagat, wenn es um die Qualität geht auch. Ne? Und da geht es eher um Überzeugungsarbeit und auch mit Bildern vielleicht, um mit Argumenten zu erläutern, warum was getan wird.
Es ist ja auch sicherlich ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Wohnsiedlung gestalten möchte mit den Bürgern zusammen, die dann auch tatsächlich über relativ lange Zeit zumindest in dieser Siedlung wohnen werden, als ein wirklich Freiraum in der öffentlichen Stadt sozusagen, wo ich ja immer, also garantiert nicht die Bürger habe, die dann sich beteiligt hatten, sondern das wechselt ja sehr viel stärker. Insofern muss so ein Platz ja vielleicht mehr für sich auskommen ohne Begründung als in einem eher abgeschlosseneren Bereich.
Genau.
Würdest du sagen, dass diese Art der oder dass dieser Aspekt der Bürgerbeteiligung mittlerweile stärker berücksichtigt wird, generell? Oder wird das
also
nach
generell
wie vor?
Ja, generell hat er wirklich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ne? Und es gibt ja auch Kommunen, die also ich glaube, man muss es im Vorfeld machen. Wirklich im Vorfeld, um dann auch sagen zu können oder dann auch damit arbeiten zu können, mit dem, was die Vorstellungen der Bürger sind. Und da gibt es ja auch Kommunen, die machen das inzwischen übers Internet. Also, dass Bürger die Chance haben, an einem bestimmten Planungsprozess im Vorfeld erstmal auch ihre Voten abzugeben. Welche Bedeutung hat irgendein Ort, der verändert wird? Ja, das können Planer, die von außen kommen, nie wissen. Es gibt Verfahren, ich war jetzt gerade in Leipzig auf Exkursion, da haben wir auch gehört, die machen mit den Bürgern, wenn es um Stadtentwicklungsaspekte geht, eben auch Stadtspaziergänge, um aus der Sicht der Bürger auch diese Wahrnehmung, die Bedeutung bestimmter Orte, die entwickelt werden sollen, auch kennenzulernen. Da ist wirklich viel passiert. Das ist lange nicht optimal. Und trotzdem würde ich sagen, es ist deutlich mehr als früher. Aber es sind auch nicht alle erfolgreich, diese Bürgerbeteiligungsprozesse.
Es ist ja ein Prozess.
Ja,
also wir hatten selber einen bei uns im Dorf. Da war die Begeisterungsfähigkeit der Bürger selber sehr zurückhaltend. Mhm. Also die Beteiligung war sehr gering.
Ah ja.
Also wirklich, dass man da auch schon Mitleid mit den, es war dann von der Hochschule in Aachen initiiert worden, schon fast Mitleid hatte, dass dann einfach zu wenig da waren.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Aspekt.
Ja, es ist auch die Frage dann immer, wie kann man es aktivieren?
Ja, klar, natürlich, sicher. Jetzt nochmal, bevor wir die Klammer vielleicht zumachen mit der Buga, nochmal so in die Stadt reingefragt oder geguckt, was sind denn aus deiner Sicht, du bist jetzt in der Lehre tätig, das heißt, du kannst die Gedanken, wirst sie schweifen lassen und machst dir sicherlich auch Gedanken, was du heute den Studierenden für morgen mitgibst. Was sind denn so die, wird sich da viel verändern aus deiner Sicht, müssen im Bereich Stadt?
Ja, ich denke schon. Also jetzt bin ich ja hier bei den Bauingenieuren und wir haben schon davon gesprochen, von der Funktion und der Aufgaben der Straßen. Da sehe ich eben so einen der Punkte. Ich denke, man muss weg, auch Bauingenieure müssen weg von diesen rein funktionalen, technischen Gesichtspunkten. Wir sind in einer Region hier, die eine ländliche Region ist. Und ich erzähle den Studenten auch immer, dass meine Erfahrung ist. Ich habe hier auch im Kreis zum Teil ja gearbeitet, Projekte gemacht. Vielfach sitzen in den Bauämtern eben auch Bauingenieure, nicht Architekten oder Stadtplaner, geschweige denn Landschafter. Also insofern ist so eines meiner Anliegen, dass die Bauingenieure durchaus ein Stück Verständnis für Fragen der Stadtentwicklung und auch der Stadt- und Gestaltqualität haben. Das ist eben nicht überall, wenn man. Wir sind ja so weit, es geht auch darum, dass Flächen wasserdurchlässig sein müssen, sage ich mal als Beispiel. Aber dann ist nicht immer nur der technische Rasengitterstein die Lösung. Im Gegenteil, wo Menschen laufen müssen, brauchst auch einen gut begehbaren Stein. So, das ist jetzt eine kleine Anekdote nur am Rande. Also es geht, finde ich, schon um diese, auch um die gestalterische Qualität, sowohl stadtplanerisch als eben auch Gestaltung der öffentlichen Räume. Und wir sprechen allgemein von einer Mobilitäts- und Verkehrswende. Das vermisse ich hier manchmal so ein bisschen, dass so diese Aspekte von Verkehrskonzepten auch zukunftsfähig anders gedacht werden. Technisch, glaube ich, sind wir hier top und optimal ausgestattet. Aber ich finde, es ist wichtig, dass die Studenten auch Alternativen kennenlernen für andere Mobilitätsarten überhaupt. Mhm. Weil das wiederum wird sich auswirken in der Gestaltung unserer Städte in den Straßenräumen. Mhm. Das ist das eine große Paket. Dann natürlich die ganze Umweltthematik, also eben diese Fragen, wie gehen wir eigentlich mit unserem Niederschlagswasser um? Und da sind wir dann auch noch beim Thema natürlich, was mich auch sehr beschäftigt, der Klimawandelfolgen. Mhm. Das versuchen wir ja hier im Moment auch verstärkt etwas jetzt anzugehen. Und da ist für mich eben auch so eine Schnittstelle. Und ich glaube, in Summe kann man davon sagen, wir sprechen überall, wo ich hinkomme zu Vorträgen, von den Erfordernissen, dass es mehr integrierte Planungskonzepte geben muss. Und das muss irgendwann gelebt werden.
Muss mal einer anfangen damit.
Genau, genau. Also wirklich und integriert heißt für mich am Beispiel nicht nur die Architekten, Stadtplaner, Landschaftsplaner sagen, wie soll das aussehen und dann Ingenieure macht mal. Mhm. Sondern wir haben es immer so gemacht, wir haben uns am Anfang mit denen zusammengesetzt aus beiden Blickwinkeln oder manchmal hat man ja noch den dritten oder vierten dabei, zu überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen des Planungskonzepts. Und dann strickt das eine durch und dann wird es wieder abgeglichen und irgendwann wird es eben weitergegeben an die einzelnen Fachdisziplinen. Und das, finde ich, davon sind wir irgendwie noch ein ganzes Stück weg. Mhm. Aber das brauchen wir.
Das brauchen wir, das wird auch kommen. Das dauert wahrscheinlich, wie vieles im Baubereich, halt länger, als man vielleicht selber möchte.
Ja.
Jetzt gibt es noch so viele Themen, die mir im Kopf sind und gleichzeitig läuft ja die Uhr so ein bisschen mit im Hintergrund. Was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ist die Buga tatsächlich in Koblenz, weil die alle, mit denen ich spreche, die hier aus der Region kommen, sagen und kann ich nur bestätigen, ich komme ja auch aus der Ecke, Koblenz schon sehr stark zum Positiven verändert hat, insgesamt.
Ja.
Wirklich insgesamt. Das Zweite, was ich dann vielleicht gerne als Abschluss machen will, ist nochmal kurz über den Studiengang zu sprechen. Mhm. Wasser- und Infrastrukturmanagement, der ja quasi die Antwort ist, so ein bisschen aus meiner Sicht. Jetzt bin ich selber nur ganz, ganz punktuell daran beteiligt, aber dass wir da vielleicht zum Schluss auch nochmal kurz drüber sprechen zumindest.
Mhm.
Buga. Also wenn ich mir Koblenz vorstelle vor der Buga, ich weiß nicht, warst du schon tätig zu der Zeit im
tätig
Raum Koblenz? Kanntest du Koblenz vorher schon?
Ich kannte Koblenz.
War ja irgendwie eine komische Stadt, fand ich. Also war ich so in Kindheitsalter, Jugendalter, als ich Koblenz da selber kennenlernen durfte. War eine sehr geteilte Stadt, fand ich. Also es gab so verschiedene Orte, wo man dann hingegangen ist und dann aber auch hatte wenig Aufenthaltsqualität, fand ich sehr stark.
Ja.
Am deutlichsten sieht man das wahrscheinlich unten an der Rheinpromenade vielleicht.
Ja.
Ne? Aber auch in der Stadt gab es so, man ist nach Koblenz gekommen, um einzukaufen, um ins Kino zu gehen vielleicht, hatte einen Grund, um nach Koblenz zu fahren, hat den Grund umgesetzt und ist wieder gefahren. Dann kam irgendwann das erste Shopping-Center, das Löhr-Center, genau. Das war was Neues zu der Zeit und war dann vielleicht auch so eine Art Hype. Das war aber so jenseits meiner Wahrnehmung. Also es gab so einen gewissen Schubser. Gleichzeitig gab es in Mülheim-Kärlich dann die Entwicklung so dieser typischen Outlet-Geschichte.
Ja.
Das war damals schon so ein gewisser Grund, weshalb sich Koblenz dann auch wieder nicht zum Besseren verändert hat.
Hat viel abgezogen.
Was die Struktur der Läden anging. Und dann kam die Buga und da hat sich doch sehr viel verändert.
Ja.
Gab es von Anfang an, also erstens, wie bist du daran gekommen überhaupt? Das interessiert mich. Und gab es von Anfang an dann schon auch ganz klar diesen Mitauftrag oder die Idee, dass sich das dadurch verändern soll?
Also, womit fange ich an? Also, Hergekommen bin ich 2007. Da war Koblenz noch so, wie du es beschrieben hast, weil es war ja noch nichts gebaut, ja. Und es waren auch nicht alle Feuer und Flamme, dass es jetzt diese Buga geben soll. Und es ist immer begegnet so, naja, ihr könnt das, also bei Koblenz hat noch nie was geklappt. So war irgendwie bei vielen ja diese Stimmung. Ne? Dass ich das Büro verlassen habe und hergekommen bin, hatte an erster Stelle private Gründe, ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Gartenschau war gar nicht unbedingt das, was ich jetzt so klasse fand. Aber als diese Stelle ausgeschrieben war, also ich bin ja hierher gekommen in die Buga GmbH, es wird ja für so eine Gartenschau eine eigene Gesellschaft gegründet, als Leiterin der Planungsabteilung. Und da habe ich mir natürlich sehr genau angeguckt, was wollen die eigentlich hier machen. Und ja, war auch davon überzeugt, diese Stadt, das kann dir nur gut tun. Und es ist so super toll, ein Konzept so anzulegen, dass es eben in der Innenstadt ist und auch ausstrahlt. Das war für mich wirklich so der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, ich wäre sonst, trotz aller privaten Interessen, hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Und es war auch in der GmbH, es gab ja noch nicht viel, als ich dahin ging. Es gab einen Geschäftsführer und 2-3 Mitarbeiter. Ich war die zweite leitende Angestellte, die eingestellt wurde. Und wir waren uns alle von Anfang an sehr schnell klar, was die Aufgabe dieser Gartenschau sein wird. Nämlich wirklich ein Stück auch in den Köpfen in der Stadt, so gut man es denn kann, durch den Prozess ein anderes Denken auch auf den Weg zu bringen. Mhm. Das hat uns die ganzen Jahre begleitet. Also wenn wir vorhin mal von Bürgerarbeit und so gesprochen haben, war Koblenz, glaube ich, die Krönung dann von allem. Mhm. Weil es wurde jeder, also auch die Stadtpolitik ist in Koblenz ja auch speziell. Es gab einen riesigen Ausschuss, mit dem wir ja alle Arbeitsschritte immer wieder abstimmen mussten. Also man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Und von uns aus haben wir natürlich aber auch gesagt, wir nehmen die Bürger mit. Wir gingen in alle möglichen Gruppen. Wir haben hunderte von Vorträgen gehalten, um die Bürger mitzunehmen. Und am Anfang ist uns tatsächlich eben immer dieses begegnet. Hier ändert sich ja doch nichts. Und erst als wir die ersten Baustellen, als die angefangen haben, was dann schon sehr früh war, weil wir nicht viel Zeit hatten, wir haben ja in 2008 schon am Schloss angefangen zu bauen und haben dann sehr früh angefangen, Baustellenführung zu machen. Auch übrigens sowas, was Beteiligungsprozess ist, weil das ist was, das können sich die Leute ja gar nicht alles vorstellen anhand von Plänen. Und dann gehst du mit denen raus und die sehen plötzlich auch einen Raum mal anders. Die können ihn selber anders wahrnehmen, ja. Da hat das dann tatsächlich angefangen, dass so die Stimmung gekippt ist. Mhm. Zentralplatz war ein schwieriger Fall, den haben wir nicht in Regie gehabt, aber der hat noch mal ein bisschen auch natürlich dann die Politik gespalten. Mhm. Haben einige immer erwartet, dass die Buga sich da reinhängt, aber der war nicht unsere Aufgabe.
Der lief ja auch noch deutlich nach, also da war ich ja in der Planung beteiligt, interessanterweise.
Genau, stimmt, ja.
Den lassen wir mal weg.
Ja, genau.
Aber interessant finde ich jetzt, dass es anscheinend ja gar nicht, also man bewirbt sich ja als Stadt für so eine Buga.
Ja.
Auch sehr früh.
Ja.
Also Jahre vorher.
Ja.
Haben Sie richtig verstanden, dass es da in dieser Bewerbung noch gar nicht so diese Kernidee gab? Wir verändern jetzt Koblenz? Oder gab es sie da im Kern schon auch schon?
Doch, es gab eine Machbarkeitsstudie. Ich weiß im Moment nicht mehr genau. Ich glaube, sie ist entweder aus 2003 oder 2005 relativ früh. Sie muss eher 2003, Anfang 2000 gewesen sein. Damit hat sich die Stadt Koblenz beworben und sie hatte ursprünglich den Zuschlag für 2013 oder 2015. Dafür hatte sie sich beworben, so rum. Kriegte dann den Zuschlag aber für 2011, weil Duisburg, die eigentlich 2011 die Gartenschau kriegen sollten, zurückgezogen hat. Mhm. Und damit hat sich natürlich die ganze Zeit, die für die Umsetzung und die Planung zur Verfügung stand, sehr verkürzt. Deine Frage war, ob in dem Anfangskonzept diese Gedanke auch schon war. Das Konzept sah schon diese Flächen auch vor. Die hatten sogar noch sehr viel mehr. Da sollte man noch auch nach Lützel rübergehen. Lützel hätte es bestimmt auch gut getan. Und auch in Pfaffendorf waren noch viel größere Bereiche mit in der Machbarkeitsstudie vorgesehen. da mussten wir im Zuge der Konkretisierung, der Planung dann einfach überall so ein bisschen eindampfen, weil es einfach auch den finanziellen Rahmen gesprengt hätte und auch diesen Zeitraum, das hätten wir nicht hingekriegt. Aber das, was ich angesprochen habe, ist ja nochmal, sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine sind die Orte, die umgebaut werden, ne? Und das andere ist das, was im Prozess auf den Weg gebracht wird. Und das war, glaube ich, das, was die GmbH wirklich ganz wesentlich mit geleistet hat. Mhm. Ja.
Das schildert man ja auch nicht in so einem Bewerbungsschreiben. Also eigentlich das ist ja nicht. Jetzt das nicht ist, irgendwie Sinn der Sache eigentlich, ne? Ja. Mhm. Und
das ist eigentlich ein Stück natürlich Planungsstrategie auch und auch Marketingstrategie.
Klar, ja sicher. Ja. Was mir, also mir sind so verschiedene Orte, natürlich spricht ihr da irgendwie von dieser Seilbahn, ne?
Ja,
die,
ja.
Aber das ist so ein zu plakativ, glaube ich. Aber am Schloss, glaube ich, kann man es, finde ich, ganz gut erkennen. Ich habe so das Gefühl, dass das freigeschnitten wurde. Ja, man ist sonst am Rhein ist man irgendwie vorbeigegangen, man wusste gar nicht, ist da überhaupt was? Man hat es nicht gesehen, große Mauer zugewuchert, man hat es nicht wahrgenommen, man hat es von der anderen Seite nicht wahrgenommen. War das so, war das vielleicht auch ein Gedanke, dass man die Orte, die es gibt, einfach so ein bisschen wieder wachküsst, verbindet, erschließt?
Ja, unbedingt. Unbedingt, auch als ich nach Koblenz kam und mir die Gelände angeguckt habe für die Buga. Ich kannte Koblenz, aber am Schloss und sowas war ich niemals. Das Deutsche Eck habe ich gemieden, ja. Mhm. Als ich mir das Schloss erste Mal angeguckt habe, habe ich gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Ein riesiger Parkplatz. Mhm. Dann sind wir in diesen Garten. Es war an dem Abend irgendwie ein Konzert. Also insofern hatte man schon den Eindruck, oh, das ist eigentlich ein ganz schöner Ort. Aber eben in diesem Schlossgarten, der ja eigentlich ursprünglich ein terrassierter Garten gewesen ist, lag ja der ganze Trümmerschutt des zerstörten Schlosses nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auf Trümmerschutt, wenn dann der nicht intensiv genutzt wird, diese Flächen und so, gibt's halt Aufwuchs. Also war da eigentlich wie ein Robinienwald. Und unsere Aufgabe war natürlich schon auch, diesen Garten wieder in irgendeiner Form herzustellen. In irgendeiner Form ist nicht ganz korrekt, weil es war immerhin in Ursprungsplanung ein Garten von Peter Joseph Lenné, also dem preußischen Gartenarchitekten, ja, Schloss Sanssouci als Stichwort nur, in Potsdam. Potsdam, ja. Ja, Potsdam natürlich. Mhm. Es gab aber gar keine Originalpläne. Und das war nachher auch sehr, sehr spannend. Also für uns war klar, die Terrassen stellen wir wieder her. Dazu mussten diese Bäume gerodet werden. Wir können uns vorstellen, was wir da für Diskussionen hatten. Eingriff muss ausgeglichen werden und. Der Artenschutz spielte eine große Rolle. Das waren die Reviere für die Fledermäuse und. Also man hat sehr viele begleitende Baustellen, die man abarbeiten muss, ja. Dann haben wir versucht, nochmal Geschichte dieses Gartens zu recherchieren. Und beim Bau kamen dann tatsächlich Fundamente zum Vorschein, wo wir dann feststellen konnten, ah ja, was wir vorher nicht einordnen konnten, gab's da mal Pergolen oder nicht, ne?
Hat man
diese
dann gefunden.
Fundamente haben uns das dann gesagt, dann wurde in der Bauphase nochmal umgeplant, also bauen wir doch diesen Laubengang und so.
Ist ja schon extrem,
das war
ne?
Spannend und das alles unter so einem Zeitraum.
Ich wollte gerade sagen, der Eröffnungstermin steht ja, der wird ja auch nicht verschoben.
Das ist das
und,
Gute daran.
Andererseits ja eine total spannende Geschichte tatsächlich, also dann, wenn man wirklich so die Vergangenheit dann sprechen sieht und Hinweise geben sieht und man auch darauf reagieren muss und möchte.
Ja. Ich möchte aber eins dazu noch sagen, weil ich finde nämlich genau dieses Schloss tatsächlich auch heute noch sehr, sehr spannend. Ich beobachte das immer, weil dieser Bereich vor dem Schloss, ob man ihn jetzt Schlossplatz oder Schlossvorplatz, wie man, der hat nie einen ganz richtigen Namen gekriegt, der den finde ich insofern sehr spannend, als wir da sehen können, wie sich seine, wir sprechen als Planer ja gerne von der Aneignung von Flächen durch die Nutzer, wie sich das entwickelt von Jahr zu Jahr mehr. Mhm. Die ersten Jahre in der Buga gab es da riesige Blumenflächen, ja. Die haben alle bedauert, dass die wegkamen. Aber das kann kein Mensch finanzieren, diese Unterhaltung. Und es sollte ja auch ein Park werden, der in dieser Stadt, die ja gar nicht viel innerörtliche Freiflächen hat, Freiraum bietet, auf dem was stattfinden kann. Und wir haben uns das immer vorgestellt, da sind dann doch Rasenflächen in den Rändern, sind dichtere Nutzung mit Spielplatz, Kälteanlage und in diesen halbrunden Zirkularbauten ruhige Aufenthaltsbereiche, ja. In den Rändern kann man sitzen oder aktiv sein. Und die Wiese ist eine ganz neutrale Fläche, wo gespielt werden kann. Frisbee, sonst was. In den ersten Jahren hatte ich immer das Gefühl, oh, das passiert ja nie. Alles jetzt nur noch leer. Und inzwischen von Jahr zu Jahr, da liegen die Menschen und Sonnen. Ist ein richtiger kleiner Volkspark Park. In der Stadt geworden. Ja. Das finde ich total spannend. Und da freue ich mich immer am meisten drüber. Das andere ist klar, die Ufer, das sind touristische Orte, die sind sowieso belebt. Aber dieser Bezug, ich wünsche mir nur noch, es gäbe vorm Schloss zur Stadtseite hin Gastronomie.
Ja.
Dann hätte es noch mal so einen Anziehungspunkt. Ne?
Weil noch liegt so ein bisschen ab vom Schuss. Ja. Ne? Also so der direkte Weg ist es eigentlich nicht.
Es ist kein direkter Weg, aber es ist eigentlich eine schöne Zwischenpausennutzung.
Absolut. Ja,
ne?
Klar.
Und man weiß nie genau, die Gastronomie hat sich in den Garten zurückgezogen und dann weiß man nie, ist die auf oder nicht, soll ich dafür extra da hingehen? Mm. Wenn da aber Sonnenschirme stehen, würde man das sehen. Ne?
Ja. Gibt es aus deiner persönlichen Sicht so einen Bereich, das Objekt, wo du sagst, das war wirklich irgendwie eine harte Nuss und das hat geklappt und da bin ich jetzt echt...
In Koblenz,
Buga-Gelände ist es oben irgendwie Schloss, Festung Ehrenbreitstein, ist es irgendwie das Deutsche Eck oder ist es Schloss oder würdest du sagen, es ist eigentlich so das Gesamte, was gut geklappt hat?
Also natürlich hat es in seiner Gesamtheit gut geklappt, aber wenn ich jetzt einmal an diesen Schlosspark für die städtische Seite denke, dann ist das Zweite, was ich in der Nachbetrachtung einfach auch einen ganz großen Gewinn finde, und das wäre ohne die Seilbahn tatsächlich übrigens nicht so, das ist dieser Festungspark, weil wir haben ja diese ganze Planung entwickelt. Ich habe immer gesagt, zuerst kommt die Daueranlage und dann die Ausstellung. Wir wollen eigentlich das bauen, was dauerhaft für Koblenz wichtig ist. Und das haben wir mit dem Gartenamt auch in Jour fixen, jede Woche und so immer alles schön abgestimmt. Und da wurde uns immer beim Festungspark gesagt, macht nur ganz wenig, ganz extensiv, da geht hinterher kein Mensch mehr hin. Und das ist nicht so. Dieser Park ist eben so stark nach wie vor frequentiert, dass ich da wirklich auch froh bin. Da sind im Nachgang, das wurde ja nachher spannend, als die Ausstellungsbereiche zurückgebaut wurden. Da ging es ja auch darum, dass dort die Staudenflächen, die sollten ja nicht dauerhaft bleiben, weil wer soll die eigentlich bitte pflegen und erhalten? Und dass dann der Wunsch bestand, dass das bleibt und dass sich diese Buga-Freunde, die sich ja in Koblenz wirklich ausgesprochen stark engagieren, die Pflege dafür mit übernommen haben. Und andere Dinge auch geblieben sind, die ursprünglich zurückgebaut werden sollten. Diese Leselounge, die es im Schlossgarten gab, die dann auf den Festungspark übertragen wurde. Mir fallen jetzt die anderen Dinge gerade nicht ein, aber es ist ganz viel geblieben, was gar nicht, was temporär gedacht war. Ja, wie am Schloss die lange Tafel und so. Knackpunkte im Prozess sind es vielleicht nicht gewesen, aber dieses Spagat ist so hinzukriegen, dass es eben diese Nachhaltigkeit tatsächlich sichergestellt ist und Angebote zu schaffen, die Bestand haben, die eben nicht nur temporär und nicht nur modisch sind, sondern die auch in ihrer Grundstruktur altern können und bleiben können und dann durch die Nutzung besser werden. Mhm. Das ist wirklich, das finde ich so den Knackpunkt an so einer Geschichte auch bei jeder Gartenschau wieder, dass es eben nicht nur irgendwie für das Jahr ist, sondern dass es dauerhaft ist, ne?
Und insofern hängt das ja schon alles zusammen, ne? Also die Seilbahn, ohne Seilbahn wäre der Bereich oben ja nicht so leicht zugänglich.
Genau.
Und ohne den Magneten da oben wird die Seilbahn auch nicht so wahrscheinlich genutzt werden, weil nur die Festung für sich sicherlich
die
auch
Festung
interessant.
Ist natürlich, wenn du Knackpunkt sagst, ist die so eines der Punkte, die enorm gewonnen hat.
Ja, genau. Und das hängt aber eben alles zusammen, ne?
Ja.
Insofern.
Ja, klar. Das sind die Synergien.
Ja.
Mhm.
Sehr schön. Jetzt ein kleiner Bruch sozusagen.
Okay.
Also letzter Punkt ist der Studiengang Wasser- und Infrastrukturmanagement, über den ich auch sprechen will gerne. bist du jetzt nicht die erste Ansprechpartnerin, das macht die Gabriele Wernicke.
Als Studiengangsleiterin.
Als Studiengangsleiterin, aber ich weiß, dass ihr alle drei Damen zumindest sehr intensiv zusammenarbeitet. Mhm. Insofern ist es, glaube ich, auch fast egal, wen ich da jetzt frage. Mhm. Begonnen hat der Studiengang ja 2013, genau. Und hatte ja eine gewisse Idee, die damit verbunden war, oder ja auch ein Auftrag, steht ja unter einem gewissen Stern sozusagen. Mhm. Jetzt ist so die erste Zeit durchgegangen, also jetzt 5 Jahre sind jetzt durch, 6 Jahre, wir sind jetzt im 6. Jahr. Mhm. Wie würdest du einem Studiengangsinteressierten oder einer Interessierten den Studiengang beschreiben? Kurz und knapp. So nach dem Motto, du solltest das überlegen, wenn?
Wenn. Ich würde schon sagen, wenn du ein Interesse eigentlich an den Themen der Umwelt hast und einen Bezug auch zu den technischen Aspekten. Für mich ist es ein Studiengang, der erstmal natürlich ein zukunftsfähiger Studiengang ist, weil er die Umweltbelange und die technischen Aspekte miteinander verbindet. Was verbirgt sich hinter diesem Wasser, kann sich jeder immer noch viel vorstellen. Ne? Da geht es eben sowohl um die ganzen wasserbaulichen Dinge, Gewässerrenaturierungen, aber eben auch alles, was wir durch als Klimawandelfolgen erleben, sprich Starkregen oder Sturzfluten. Wie gehen wir damit um? Wie müssen die Städte darauf auch reagieren? Das spielt dabei eine Rolle. Und bei der Infrastruktur verbinden wir natürlich als erstes immer mal die Straßen damit, aber wir wissen auch, wir haben andere Infrastrukturen, die ganzen Kanäle, die dazugehören, die Wasserver- und Entsorgung, das ganze Thema der Digitalisierung, also Kabel, Breitband, alles das spielt ja dabei eine Rolle. Und alle diese Maßnahmen greifen ja gleichzeitig in die Umwelt ein. Und wir wollen sie eben umweltverträglich eigentlich entwickeln und auch an der Stelle mit Synergien und integriert arbeiten und denken und sie klimaverträglich, klimaneutral auch möglichst entwickeln. So ein paar Stichworte zu diesem Studiengang. Ja.
Ich habe eben, als du erzählt hast, interdisziplinäres Zusammenarbeiten oder auch die Buga GmbH, habe ich gedacht, ja, eigentlich sind das ja genau die Leute, die da ausgebildet werden, die da sehr gut reinpassen. Ein bisschen abgesehen von dem entwurflichen Teil, würde ich jetzt sagen. Ja. Weil der ist da ja nicht so prägnant, sage ich mal, wie jetzt in deinem Studium, was du selber absolviert hast. Ist das eine richtige Verknüpfung? Wären das so Menschen, die dann auch in den Ämtern einen wertvollen Job leisten würden, weil sie eben halt diesen interdisziplinären Ansatz auch im Studium hatten?
Also in den Ämtern würde ja bedeuten, in den Stadtverwaltungen. Die Wimmler passen in die Stadtverwaltung. Wir haben den ersten Wimmler hier in der Stadt Koblenz im Planungsamt. Das finde ich auch schon mal sehr, sehr gut. Genau, das ist eigentlich das, was an dem Wasser- und Infrastrukturstudiengang tatsächlich toll ist, dass es so eine breite Palette ist, dass man von der Ausbildung her, selbst wenn sich jemand für gestalterische Dinge interessiert, gibt es die Option, sich auch in einem Modul damit zu beschäftigen. Also man hat diese Palette von den klassischen Ämtern, die mit dem Wasserbau zu tun haben oder mit Wasser überhaupt, über Straßenplanung eben bis hin in die Stadtplanung. Ja. Und die integrierten Projekte, die werden auch zunehmen. Und da braucht man die, man braucht sie aber dann in Kombination mit den anderen Disziplinen. Und darauf zielen wir natürlich auch ab, dass eben die Kommunikation für diese Ingenieure, die WIM studieren, die sind natürlich auch einfach gewohnt, dass man über das, was man tut, was man fachlich, inhaltlich tut, dass man das auch kommunizieren muss. Und eben auch überdisziplinär. Nicht aus dem Grunde befassen die sich auch mit ökologischen Grundlagen und mit der Raum- und Regionalplanung, wo ich immer ein bisschen Stadtplanung natürlich auch noch mit einbaue. Dieses als Grundkenntnis nehmen die das mit und können damit arbeiten. Und wen das interessiert, der kann darauf aufsatteln.
Das ist ja sowieso, dass man nicht vergessen darf, dass die ja am Beginn ihres Lernens stehen letzten Endes. Ne? Also ihr habt aber ein bisschen zu kämpfen, glaube ich, mit dem Nachteil, dass das ja eigentlich ein eigenes Berufsbild ist, ein Stück weit, das noch keiner kennt eigentlich. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie machen wir es ganz plakativ irgendwie, wenn ich jetzt sage Architektur, Architekt, dann hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf. Mhm. Mag es noch so falsch sein, ja, ob es jetzt der im Saab Cabriolet fahrende Architekt ist, der im Sichtbetonloft wohnt. Egal, hat aber irgendeiner hat
ein Bild.
Man hat ein Bild im Kopf. Beim Bauingenieurwesen wird es schon ein bisschen schwieriger.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, Wasserinfrastrukturmanagerin, hat man kein Bild im Kopf. Ist das so ein, das ist doch ein Nachteil für euch, dass die Schulabsolventen irgendwie erstmal wissen müssen, dass es da einen Beruf gibt.
Ja, aber letztendlich müssen sie das beim Bauingenieur ganz genauso wissen. Und Wasser- und Infrastrukturmanagement ist ja letztendlich eigentlich ein Bauingenieur, aber einer, der einen anderen Schwerpunkt hat. Ja, und das muss man natürlich einfach transportieren und vermitteln. Und es ist so, dass der Begriff vielleicht etwas sperrig ist. Mhm. Aber ich selber sehe das immer eher auch als einen Prozess, weil wir sind nicht die einzigen. Infrastrukturmanagement und überhaupt dieser Begriff auch des Managements, der gewinnt ja in der Planung grundsätzlich immer mehr Bedeutung. Mhm. Und das definiert natürlich auch diese Ausbildung. Das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt der Straßenbautechniker, sag ich mal, oder technischer Ingenieur sozusagen, der dabei rauskommt, aber einer, der die Prozesse alle kennt und der die verschiedenen Belange eben auch organisieren und steuern kann und der zur Not aber selber auch natürlich einen Straßenbauentwurf machen kann, das hat er auch gelernt, ja. Aber der Fokus ist ein anderes, ist eher auch der ein Stück des Überblickes und des zu managen, zu organisieren und zu wissen, was im Sinne des integrierten Handelns, was spielt denn noch alles eigentlich dabei eine Rolle, woran müssen wir denken. Mhm. Aber es stimmt, es ist vielleicht von der Zeit her eben tatsächlich noch so, dass der Begriff zu sperrig ist, ja.
Begriff, aber also ich meinte gar nicht den Begriff.
Der also Studiengang meinte ich jetzt selber?
Gar nicht, sondern eher so ein bisschen, ihr seid sehr früh, finde ich, so dran.
Mm.
Gut, also gar nicht als Kritik gemeint, weil das eben immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, glaube ich schon auch. Yeah. Und die Nachfrage auch jetzt schon größer wäre, als wahrscheinlich der Markt selber weiß.
Mm. Von Bedarf her ist richtig.
Weil der natürlich auch wiederum den Abschluss vielleicht noch nicht kennt. Also insofern ist das ja sozusagen noch ein zweiter Rucksack. Yeah. Aber ich meinte gar nicht so sehr den Begriff, sondern eher so, dass das Was ist es eigentlich? Ne?
Mhm.
Und ich habe so manchmal den Verdacht, dass ihr da einfach total früh und perspektivisch dran seid und halt jetzt durch so ein halt mit den Anfangsschwierigkeiten eines Gründers, eines Firmengründers, der ein super Produkt hat, aber die Welt weiß
der
es
mehr
noch nicht.
Der mehr Aufträge braucht
so
sozusagen,
wie,
genau.
Wie heißt er denn jetzt? Der Erfinder vom iPhone.
Ach so.
Steve Jobs hat das ja schon mal versucht gehabt. Da hat ja noch keiner es haben wollen.
Und ja,
so ist das. So ganz so wird es wahrscheinlich nicht.
Ja.
Wie reagieren denn dann die Studierenden und Absolventen selber darauf?
Ja, also ich habe da jetzt gerade auch dran gedacht, wenn man an die Studierenden, die den WIM zu Ende machen, denkt, ne, die sagen alle, der ist klasse. Und die kommen ja auch alle super unter.
Mhm.
Ja. Insofern ist es richtig, es ist nicht so publik, dass jetzt hier uns die Studierenden die Bude einrennen. Das könnten wir noch gut vertragen, hätten wir auch gerne. Aber die studieren, sind total zufrieden damit und sagen auch alle immer, das ist einfach spannend und vielfältig. Mhm. Ja? Und auch vor allen Dingen die Arbeitgeber. Die sagen ja auch immer alle, das sind genau die wir eigentlich brauchen. Und das sagen eben selbst die in den Kommunen, ja. Die von den planerischen Seiten kommen, in den Fachämtern auch sowieso, ne? Weil die Palette einfach sehr breit ist und trotzdem fundiert.
Ja, insofern sollten sich wahrscheinlich mehr Leute dafür interessieren. Als
ja, es jetzt. Und das steckt übrigens auch natürlich noch dahinter, dass das ja auch ein Studiengang ist. Das hängt ein bisschen mit der Gründungsgeschichte dieses Studiengangs ja auch zusammen. Dass es auch ein Studiengang ist, der insbesondere eben auch noch diese Ambition hat, dass mehr Frauen in technische Berufe gehen. Und Wasser- und Infrastrukturmanagement ist wirklich einer, der sich dafür ausgesprochen gut eignet. Ne?
Mhm.
Aber das ist ja so ein bisschen seine Gründungsgeschichte,
genau, das
dass
ist,
man
ja,
eigentlich
ja.
gerne ein Angebot schaffen wollte, dass diese vermeintlichen technischen Hürden überwindet und einfach attraktiv ist. Und da spielen hier natürlich auch die Umweltbelange eine große Rolle. Ne? Ich glaube, gerade auch in Zeiten von Fridays for Future hat dieser Studiengang wirklich richtig Perspektive.
Eigentlich ja. Ne?
Ja, unbedingt.
Insofern müsste da jetzt ein großer...
Müsste ein großer Schwung
kommen. Müsste das nur umbenennen in irgendwie Greta Thunberg Gedächtnisstudiengang. Letzte Frage, ich glaube, ich habe sie mittlerweile vielen, ich weiß nicht, ob sie allen gestellt habe, ist, was würdest du Studiengangsbeginnern, egal welcher Art, jetzt hier bei uns, heute ist Beginn Kickoff Camp, also insofern sind jetzt junge Menschen bei uns, die bei uns anfangen zu studieren, mit auf den Weg geben? Was sind so irgendwie deine 3, 5, wie auch immer, goldenen Ratschläge aus deiner Erfahrung, eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung mit anderen Studierenden? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber sich die Lust, das, womit man sich beschäftigt, dass man sich die bewahrt. Ja? Jetzt ist das manchmal ja vielleicht schwierig, wenn man dann auch Fächer hat, die einen macht man lieber, die anderen fallen einem schwerer. Dann kann ich immer nur sagen, das Nächste ist, finde ich, schon Ausdauer und sich nicht sofort von irgendwas so erschüttern lassen, sondern dranbleiben und dann auch unter Umständen Schwerpunkte setzen, um dran zu bleiben. Und das andere ist aber, sich auch immer zu sagen, gar nicht so ganz dogmatisch. Die Lebenswege sind manchmal so, dass es auch so ein bisschen hin und her springt und dass man auch das noch ein bisschen ausloten kann, was sich so an den Rändern im Studium oder nach dem Studium dann auch noch anbietet. Und ja, das sind, glaube ich, für mich so diese 3 Dinge. Also, dass man es nicht so verbissen sehen muss, aber dass man natürlich mit Ausdauer, meine ich, auch mit einer Ernsthaftigkeit dabei bleiben muss. Aber das funktioniert nur, wenn man da sich die Lust bewahrt, und den Spaß verbindet sich dann mit dem Interesse. Und und mit dem 3. meine ich dieses zu gucken, welche Chancen stehen manchmal, die stehen nie mitten im Weg und in der Zielgeraden, sondern manchmal findet man die so ein Stück am Rand. Mhm. Und dafür muss man auch offen bleiben, ne? Dass jeder Studiengang birgt so viele verschiedenen Seitenstränge noch, wenn man da für offen ist und Interesse hat. Und das finde ich ganz wichtig, das so perspektivisch mit im Auge zu behalten oder dafür offen zu bleiben.
Vielen lieben Dank, Ulrike, für das Gespräch und
Gerne.
Guten Start ins Semester.
Danke.